paar administrative Sachen vorweg. Erstens, Evaluation läuft noch bis 7.7. Nehmen Sie teil. Wer noch keine TAN hat, ich habe noch welche. Zweitens, Schein und Bonusregelung. So, mit Blick auf die Statistik. So, normalerweise würde man ja ansetzen 50% der Punkte. Wir verschieben das ein bisschen zwischen den beiden Punktesorten. Das heißt, es werden nur 40% der Individualpunkte verlangt, dafür 60% der Gruppenpunkte. Das wäre das Erste, nicht? Also wie gesagt, das mit Blick auf die aktuell erzielten Quoten. Ja? Ja, woher kennt man denn die
Quoten? Also wenn ich bisher auf meine Aufgabenkonturen gucke, dann steht da halt 6 von 10 zum Beispiel.
Naja, das erkennen Sie daran, dass Sie ja eine Aufgabe als für sich individuell markiert haben und die Punktezahl auf...
Ja, das sind meine Einzelnen.
Aber die Anzahl der Gruppenpunkte steht nicht mit auf dem Tableau.
Also Sie haben ja immer drei Aufgaben und Sie markieren eine davon typischerweise als von Ihnen individuell gelöst oder so. Und für diese Aufgabe kriegen Sie Individualpunkte und für die anderen Aufgaben, die nach der Theorie zumindest die anderen gelöst haben, kriegen Sie Gruppenpunkte.
Ja, aber wie viele Gruppenpunkte?
Naja, so viele wie es auf die... Was gibt's? Gibt es keine einzeln bepunkteten Aufgaben? Ich nehme an, doch, oder? Genau, ja. Naja, Sie kriegen ja aber pro Aufgabe nur eine Sorte Punkt.
Ja, aber steht eine Sorte Punkt bei jeder Aufgabe dabei?
Was?
Steht immer nur eine Anzahl von Punkten bei jeder Aufgabe dabei?
Ja, Sie kriegen ja auch pro Aufgabe jeweils nur... Achso, jetzt verstehe ich,
Die Anzahl der Gruppenpunkte, die man bekommt, steht nirgendwo.
Die Anzahl der Gruppenpunkte, die man bekommt, es gibt, glaube ich, eine einfache Formel für die Anzahl Gruppenpunkte und zwar ist das Max von der dastehenden Zahl und 5, glaube ich. Nicht Max, Min von der dastehenden, Min, ja, Min von der dastehenden Zahl und 5. Ich werde Herrn Gorin anregen, dass er mal Statistiken rausgibt. Ja. Also er hat das ja alles irgendwo in einer großen Excel-Tabelle, er kann Sie darüber informieren. Also, machen Sie das nur, wenn Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Kriterium erfüllen. Ja, also wir haben das schon so ausgelegt, dass das also nur die wenigsten betreffen sollte. Ja? Gut. So, das ist einmal zum Thema Schein und dann zum Thema Bonuspunkte. Es gibt ja am Ende maximal 90 Individualpunkte, jedenfalls, nein, also stimmt nicht ganz, also 100% der Individualpunkte liegen bei 90 Punkten. Es gibt ja ein Blatt noch, was da nicht mit zuzählt. Und für 80 von diesen 90 Punkten gibt es Bonus 1,0 auf die Klausur. Und das zählt sich dann in Schritten von 3 runter, ja? Also bei 77 Punkten gibt es 0,9 und das rechnet sich runter, sodass es aufhört. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Bei 53, da gibt es dann noch 0,1. So. Naja, haben oder nicht haben. Ja, also die Klausurnote wird ja zunächst mal als krumme Zahl berechnet. Also auch ein Bonus von 0,1 kann einem noch helfen. Und zwar, wie gesagt, nicht, dass also alles nur aus den Individualpunkten. Die Gruppenpunkte gehen da gar nicht ein, nein. Wenn Sie auf die Statistik der Gruppenpunkte sehen, dann wissen Sie warum.
Okay. Ich weiß darüber, wie viel ich selber habe.
Ja. Also Gruppenpunkte sind üblicherweise nicht das Problem. So, ja. Gut, ja, noch weitere Fragen dazu. Gut. Ja, okay, zurück zum Material. Gut, letzte Woche haben Sie sich mit Herrn Gorin vertragen. Haben Sie Fragen zum Material letzter Woche? Alle glücklich? Gut. Vollständigkeit. Also Vollständigkeit im Sinne von vollständige Probleme für gegebene Problemklassen. Ein solches Problem kennen Sie schon aus BFS, nicht? Da wurde gezeigt, SAT ist vollständig für NP. Wir machen heute die gesamte Stunde nur das, was man allgemein Abstract Nonsense nennt. Also Sie sehen keine nicht trivialen Algorithmen. Also ich schreibe einen Algorithmus irgendwann mal an, aber der ist also voll trivial. Es gibt also nur abstrakte Begriffe und hin und her täuschen auf sehr trivialer Ebene mit diesen abstrakten Begriffen. Ein solch recht abstrakter Begriff ist der der Reduktion. Na gut, das ist fast noch das Konkreteste, was wir heute machen. Also die Idee an Reduktion ist, naja, das, was man sich denkt, ja, ich habe ein Problem schon gelöst und ich reduziere ein anderes darauf. Und das heißt im Falle von Programmieren eben, ich habe schon mal ein Programm für ein Problem geschrieben und ich habe jetzt ein anderes Problem und ich reduziere dieses andere Problem auf das, was ich schon mal ausprogrammiert habe. Was muss ich dazu tun? Ich programmiere mir eine Reduktionsfunktion, so genauer sollte ich sagen. Eine Reduktionsfunktion auf Bitstrings, nicht? Das heißt also eine, die Bitstrings in andere Bitstrings übersetzt, heißt im Allgemeinen natürlich die Probleminstanzen für ein Problem in Instanzen eines anderen Problems übersetzt. Bitstrings dienen uns ja nur dazu, komplizierte Daten wie Graphen oder Zahlen oder was weiß ich was zu kodieren. So, also ich programmiere eine solche Reduktionsfunktion mit folgender Eigenschaft. X ist in D genau dann, wenn fx in C ist. Nicht? Wir erinnern uns, ein Problem ist ja nichts als eine Menge von Bitstrings. Oder wenn man will, eine zweiwertige Funktion, eine wahr-falschwertige Funktion auf Bitstrings. So, nicht? Und dieses Ding hier, dieses f, das kann ich jetzt offenbar verwenden, um d zu lösen. Was mache ich? Ich nehme ja ein x, ich will wissen, ob es in d ist. Nun, ich wende mein f an, das ich ja dann programmiert habe, kriege einen neuen Bitstring, muss nur jetzt noch prüfen, ob der in c ist und kann dafür meine schon programmierte Turing-Maschine verwenden. So, das ist die Schreibweise dafür, dass f eben d auf c reduziert mit einem Pfeil, der absichtlich nicht ganz so aussieht wie der übliche Pfeil, damit man das nicht verwechselt mit einer Abbildung von d nach c. So. Gut, warum will ich das? Gut, nicht? Was nützt mir das im Bereich Komplexitätstheorie, wenn ich nun also nur die Schwierigkeit von Problemen analysieren will? Nun wie folgt. Ich kann folgern, D ist höchstens so schwer wie C, insbesondere, also wenn C leicht ist, dann ist auch D leicht. Oder umgekehrt, was natürlich dasselbe ist. Nee, ist einfach nur auf den Kopf gestellt, nicht? Also ich kann das auch so ausdrücken, D ist, C ist mindestens so schwer wie D. Mit anderen Worten, wenn D schwer ist, dann ist auch C schwer. Und das hier ist die Richtung, die man häufiger benutzt. Ja, wenn ich zeigen will, dass ein Problem leicht ist, dann kann ich auch meistens einfach ein Programm dafür angeben. Ja, also in manchen Fällen ist es nützlich zu zeigen, dass ein Problem leicht ist, indem ich es auf ein bekanntes, leichtes Problem reduziere. Reduction to. Ja. Nicht? Also Reduction to von D auf C, nicht? Dient eben dazu zu zeigen, dass D leicht ist, wenn C leicht ist. Und hier viel bedeutsamer ist aber Reduction from, also von D auf C, was uns dann schließen lässt, wenn D schwierig ist, ist C auch schwierig. So, und damit muss man aber gewaltig aufpassen. Das darf man selbstverständlich nicht auch mit beliebigen Funktionen so machen. Also beispielsweise kann ich ja das SAT-Problem darauf reduzieren, festzustellen, ob ein boolescher Wert 0 oder 1 ist. Das ist kein Problem, ich nehme einfach als F einen Satzsolver. Ja, das Ding rechnet nach, ob da erfüllbar oder nicht erfüllbar rauskommt, 1 oder 0. Und dann habe ich noch ein höchst triviales Programm, das prüft, ob ein boolescher Wert 1 oder 0 ist. Und dann habe ich also SAT reduziert auf dieses Trivialproblem. Natürlich mittels eines sehr komplizierten F. So, nicht? Das heißt also, das hier darf ich dann folgern, wenn F hinreichend harmlos ist. Also hinreichend leicht berechenbar. So, und das formalisieren wir jetzt als nächstes. Nicht? Also was harmlos heißt, beziehungsweise formalisieren wir gar nicht, das lassen wir einfach vom Himmel fallen. Wir setzen also an eine Menge f von Funktionen, von harmlosen Funktionen, natürlich auf Bitstrings, die soll abgeschlossen unter Komposition sein, also zwei harmlose Reduktionen nacheinander sollen wieder harmlos sein. Und die Identität soll harmlos sein, also gar nicht reduzieren soll harmlos sein. Ja, was sind da typische Beispiele für F, die ich sonst so nehme? Ja, das sind eigentlich die beiden einzigen, die wir antreffen werden. F gleich Logspace, also Reduktion in logarithmischem Platz, und F gleich P-Time, also Reduktion in polynomieller Zeit. Und natürlich ist Logspace enthalten in P-Time. Nicht? Das heißt also, hier haben wir einen strengeren Begriff von harmlos als da. Und wir haben mühsam nachgerechnet, dass also in der Tat beide diese Mengen die verlangten Eigenschaften haben. Ja, gut, bei P-Time ist das leicht, ja, also nacheinander Ausführung zweier Funktionen in polynomieller Zeit ist immer noch in polynomieller Zeit, das ist klar. Viel weniger klar ist, dass eine nacheinander Ausführung von zwei Logspace-Funktionen wieder in Logspace funktioniert, aber das haben wir eben genau gerade bewiesen. So. Ja, und gegeben eine solche Menge von Funktionen schreiben wir dass D unter F Reduktion leichter sei als D, ja, oder einfach D kleiner gleich FC, wenn Folgendes existiert. Ja. Nämlich eine Funktion in dieser Menge f, also eine harmlose Funktion f, die d auf c reduziert. Gut. So, und wir beobachten diese Relation kleiner gleich f, die ist reflexiv und transitiv. Warum? Naja, sie ist reflexiv, also jedes Problem ist leichter oder höchstens so leicht wie es selbst, ja? Oder höchstens so schwer wie es selbst. Warum? Weil ich es per Identitätsfunktion auf sich selber reduzieren kann, nicht? Also Reflexivität kommt hiervon. Und ja, warum ist es transitiv? Naja, wenn ich ein Problem, also wenn ich C auf D reduzieren kann und D auf C reduzieren kann und C auf B reduzieren kann mittels zweier harmloser Funktionen, dann kann ich die also verketten und damit D auf B reduzieren. Ne? Das ist also Transitivität kommt hier von Abgeschlossenheit unter Komposition. Gut. Wenn wir schon dabei sind, es ist natürlich nicht der Fall, dass kleiner gleich f nun antisymmetrisch sei, wie man das vielleicht von der Ordnung erwartet. Also wenn c leichter als d, c ist, andersrum, wenn d leichter als c ist und c ebenfalls leichter als d, dann folgt natürlich nicht, dass c und d das gleiche Problem sind. Das sind nur Probleme, die kann ich aufeinander reduzieren. Nicht? Also Gegenbeispiel zum Beispiel satt und klick. Ja, satt und klick sind beide NP-hart, also wie man sehen wird, gleich schwer unter dieser Ordnung, aber es sind natürlich verschiedene Probleme. So. Jetzt, nächster Begriff. So, eine Klasse in diesem abstrakten Sinn, den wir heute verfolgen, ist einfach eine Menge von Problemen. Beispiel NP ist eine Klasse. Oder P ist eine Klasse. Oder P-Space ist eine Klasse. Ja. Nicht? All diese Dinge sind Klassen. Wohlgemerkt, man muss sich also den Typ so einer Klasse klar machen. Ja? Eine Klasse ist eine Menge von Mengen von Bitstrings. So, und jetzt haben wir alles beisammen, um den Hauptbegriff zu definieren. Wenn C eine Klasse ist, dann können wir jetzt definieren, was es heißt, dass ein Problem vollständig für C ist. So, wir sagen, ein Problem C sei F vollständig für Skript C, schreibe ich immer die Klasse, Normal C schreibe ich die Probleme. Ja. Das sei F vollständig für C. Mit anderen Worten, der Begriff von Vollständigkeit hängt ab von meinem Begriff von Harmlosigkeit von Reduktionsfunktionen. Oder wenn ich das nicht so kompliziert sagen will, einfach C vollständig, also Skript C vollständig, ist natürlich doof. Ja, dass also in der Abkürzung plötzlich das, was vor dem Wort vollständig kommt, die Klasse ist und nicht mehr der Harmlosigkeitsbegriff. Ist aber nun mal etablierte Terminologie. So, und das gilt dann, wenn zwei Bedingungen gelten. Erstens, C ist tatsächlich in der Klasse, also C ist in Skript C. Also dazu, dass ein Problem NP vollständig ist, gehört also zunächst einmal, dass ich es überhaupt in NP lösen kann. Beispiel. Ja. So. Und nee, nicht D, C. So, die zweite Bedingung, die schreibe ich gleich aus, was die besagt, ja, die liest man, C ist F hart für C. Sprich, C ist ein härtestes Problem oder schwerstes Problem in der Klasse unter F-Reduktionen. So, und das heißt, für alle weiteren Probleme D in der Klasse gilt, D ist unter dieser F-Ordnung höchstens so schwer wie C. Mit anderen Worten, es gibt eine Reduktionsfunktion von D nach C, die aus F stammt. Gut. Wollte ich das jetzt schon machen? Nicht ein Beispiel, nur so zur Orientierung. So, SAT ist Logspace vollständig für NP, nicht? Siehe BFS. Oder in etwas vereinfachter und dann auch üblicherer Sprechweise, SAT ist NP vollständig. Das heißt, SAT ist selbst in NP. Und für alle weiteren Probleme D in NP gilt, es existiert eine Logspace-Funktion F, sodass nicht eine Logspace-Funktion F, die also das gegebene Problem auf eine SAT-Instanz reduziert, sodass x in D ist genau dann, wenn die durch F berechnete SAT-Instanz tatsächlich erfüllbar ist. SAT-Instanz heißt eben konjunktive Normalform. Gut. Gut, jetzt als nächstes noch ein Begriff davon, dass also Harmlosigkeit ein angemessener Begriff ist, ja? Und zwar der Abgeschlossenheit einer Klasse unter Reduktionsfunktionen in F. Also wir sagen, eine Klasse C, Skript C, sei F abgeschlossen, wenn Folgendes gilt. Für alle Probleme C und D, also für alle Teilmengen, für alle Mengen von Bitstrings C und D, gilt, wenn C in der Klasse Skript C ist, und D höchstens so schwer ist bezüglich F-Reduktionen wie C. Dann folgt, D ist auch in C. Ja, Beispiel. Ja, es interessieren uns ja, wie gesagt, nur zwei Klassen, nicht? Also Logspace und PTime. Und ich liste jetzt mal auf, welche Klassen abgeschlossen sind unter Logspace und welche unter PTime. Wohlgemerkt, eine Klasse, die unter Virum jetzt unter PTime abgeschlossen ist, die ist erst recht abgeschlossen unter Logspace. Ja? Also. Hier erstmal die in Anführungsstrichen großen Klassen, also P, NP, P-Space und natürlich aufwärts, ich liste jetzt nicht alle auf. Die sind P-Time abgeschlossen. Also wenn ich ein Problem in polynomieller Zeit auf 1 reduzieren kann, das zum Beispiel in P liegt, dann ist das Problem selbst auch in P. Und wie gesagt, aus P-Time-Abgeschlossenheit folgt trivialerweise Logspace-Abgeschlossenheit, weil Logspace eine Teilmenge von P-Time ist. Und zweite Sorte von Beispielen, die Logspace-abgeschlossenen Klassen, das sind die kleineren, nicht? Also L und NL. Sind Logspace abgeschlossen. Ja, gut, obwohl es ein Beispiel ist, enthält es natürlich jetzt flotte Behauptungen, die wir beweisen müssen, nicht? Das heißt, Beweis. Erstens. Naja, ich mache das jetzt nicht für alle Klassen, sondern nur für die, wo es am schwersten ist. Die, wo es am schwersten ist, ist die kleinste immer, P. So, machen wir also zum Beispiel P. Ja, was müssen wir dann tun? Wir müssen uns hernehmen, ein C in der Klasse, also in P, und ein leichteres Problem D. Das heißt, wir nehmen uns ein Problem C, das wir in polynomieller Zeit lösen können. Eine Reduktionsfunktion f, die in polynomieller Zeit läuft. Und die uns ein Problem D reduziert auf C. Zu zeigen ist, D ist in P-Time. Das heißt also, ich kann D in polynomieller Zeit lösen. Naja, ist klar, wie das geht, nicht? Wir müssen uns hernehmen, eine P-Time-Turing-Maschine, die C entscheidet, und müssen eine bauen, die D entscheidet. Naja. Schreiben wir also jetzt einen Algorithmus, nicht? Wir berechnen f von x, weisen das zu an y. Und geben als Ergebnis m losgelassen auf dieses y zurück, nicht? Dieses Ding. Nicht, dieses Ding läuft in polynomieller Zeit, nicht? Dieser Schritt dauert polynomiell lange, der dauert nochmal polynomiell lange, bleibt immer noch polynomiell. So, nicht? Das ist also in P-Time und es entscheidet D. Nicht? Also ist D in P-Time. Ja, und zweitens, nicht, die Logspace abgeschlossenen Klassen, wiederum die kleine ist schwerer, also nehmen wir die. Nicht, also zum Beispiel L. Ja, müssen wir wieder dasselbe machen. Nicht, wir nehmen uns her ein Problem C in L. So, und jetzt ist es nützlich, das eben umzuwandeln in eine Funktion, ja. Nicht, wenn ich das umwandle in eine Funktion, dann ist diese Funktion zweiwertig. Nicht? Das heißt, die geht von 0, 1 Stern in die Menge der, sagen wir, einbuchstabigen Bitstrings 0 und 1. So, und diese Funktion, die ist als Funktion in Logspace. So, und dann nehmen wir uns hier eine Reduktionsfunktion f in Logspace. Die uns ein weiteres Problem d auf c reduziert. Nicht zu zeigen ist, dass d in L ist. Und das können wir wieder ausdrücken als Eigenschaft dieser Funktion, die dazu gehört. Nicht? Das heißt, diese Funktion fd, die also jetzt explizit aus einem Bitstring einen Wahrheitswert 0 oder 1 ausrechnet, die soll in Logspace sein. Naja. Wir können jetzt fd ausdrücken wegen dieser Reduktion als Zusammensetzung, Komposition von fc und f. Nicht? Wir machen erst die Reduktion f und wenden dann fc an. Und das ist, weil eben fd, Quatsch, weil eben fc auf d reduziert, ist das gleich fd. Ja. Die sind beide in Logspace, die Funktionen, die ich da zusammensetze. Und wir haben gezeigt, Logspace ist konversionsabgeschlossen. Also ist das wieder in Logspace. Fertig. Gut. So, ja, Abstract Nonsense, so wie wir ihn gerade machen, der bringt dann etwas, wenn man mit ihm zumindest auch ein paar halbwegs triviale Dinge zeigen kann. So, und das Hauptsächliche, wo wir darauf los wollen, ist also dieses hier. Wir nehmen uns her eine F-abgeschlossene Klasse C. Und wir nehmen uns hier ein Problem C, was also F vollständig für diese Klasse Skript C ist. So, falsch. F vollständig, F abgeschlossen sollte sein, eine weitere Klasse D, nicht C. Also wir haben zwei Klassen D, die ist F abgeschlossen, und wir haben ein C, das ist F vollständig für die Klasse Skript C. Dann ist C in D, also das Problem C in der Klasse D, genau dann, wenn die Klasse C enthalten ist in D. Ja, der Beweis ist eher ziemlich trivial. So, die Richtung von rechts nach links, die ist ganz leicht, nicht? Weil C dadurch, dass es F vollständig für C ist, ja zumindest mal selber in C enthalten ist. Wenn C eine Teilmenge von D ist, dann ist C also auch enthalten. Also wenn Skript C eine Teilmenge von D ist, dann ist das Problem C ein Element von D. Ja. Umgekehrt, gut. Wir nehmen also an, unser vollständiges Problem sei in D. Wir müssen zeigen, dass die Klasse C enthalten ist in D. Das heißt, wir müssen uns hernehmen, ein Problem aus der Klasse C und zeigen, es liegt schon in D. Sei also D in Skript C. Wir müssen zeigen, das liegt in Skript D. So, wir wissen jetzt, C ist F-hart für Skript C. Nicht? Das war Teil der Definition von Vollständigkeit, der zweite Teil. Da oben steht er noch. So, weil das so ist, ist D F reduzierbar auf C. weil es ja selbst aus dieser Klasse ist. So, und jetzt verwenden wir das D, also Skript D, F abgeschlossen ist. Nach Voraussetzung ist ja C in Skript D. Und jetzt haben wir hier was, was unter F kleiner ist. Und weil D F abgeschlossen ist, ist dann auch D in Skript D. Gut, ja, das war's schon. Okay, Trivialität, nicht? Das können wir jetzt aber anwenden, nicht? Wir haben, ja, nun habe ich es gerade weggewischt, also das wissen wir aber alle noch, nicht? Satt ist NP vollständig, und zwar unter Log-Space-Reduktion. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar Sachen daraus schließen. Nicht? Beispiel, also nochmal, wir erinnern uns, SAT ist Logspace vollständig für NP. Also haben wir folgende drei Nutzanwendungen dieser Proposition. Sie ist trivial, aber sie ist häufig anwendbar. Die sagt uns einmal, das ist jetzt bekannt, SAT ist in P genau dann, wenn P gleich NP ist. Das heißt also, wer bei der Jagd nach dem Clay Prize $1 Million da auf das Pferd P gleich NP setzt, der könnte zum Beispiel versuchen zu zeigen, dass SAT in P ist. Wenn man in Programmkomitees der richtigen Konferenzen ist, dann sieht man regelmäßig Einreichungen, die Titel tragen wie eine Polyzeitreduktion von SAT auf Hornsat oder sowas. Das sind dann Versuche zu zeigen, dass SAT in P ist. Bisher ist keiner dieser Versuche gelungen. Man kann ja auch radikaler rangehen. Und versuchen, SAT noch weiter zu reduzieren. Zum Beispiel SAT in NL zu programmieren. In dem Fall hätte man gezeigt, dass NL gleich NP ist. Oder, ach Mensch, warum nicht? Wenn ich es schaffe, SAT in logarithmischem Platz, also deterministisch und nur mit Pointern zu implementieren, dann habe ich gezeigt, dass sogar L gleich NP ist. So, jetzt machen wir wieder mal unsere übliche Pause, in der wir mal drüber reden. Und dann können Sie sich mal mit Ihrem Nachbarn darüber unterhalten, wie absurd das eigentlich ist. Sie dürfen dabei auch gerne zum Beispiel, wenn jemand ein mobiles Endgerät dabei hat, irgendwie mal einen Blick ins Internet werfen oder so. üblich 3 Minuten, nicht? Ja, hat jemand einen Kommentar dazu, wie absurd das ist, was ich da hingeschrieben habe? Also zum Beispiel kann, was weiß ich, kann das hier angehen, dass ich SAT in NL lösen kann, also dass SAT ungefähr so schwer ist wie Pfadsuche in Graphen. Oder hier, dass SAT in L ist, also SAT ungefähr so schwer ist wie Auswertung eines boolschen Ausdrucks. Die mal nachgeschlagen. Machen wir mal Abstimmung. Also, wer glaubt, dass das da eine theoretische Möglichkeit ist, nach aktuellem Stand? So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, das sind 12 Leute, die haben natürlich recht. Ja, das ist nach aktuellem Stand eine Möglichkeit. Man kann nicht ausschließen, dass das so ist. Gut. Wer glaubt, dass das da eine theoretische Möglichkeit ist? Nach aktuellem Stand. Null. So, jetzt machen wir die Testfrage. Wer glaubt, dass das nach aktuellem Stand eine Möglichkeit ist? Da ging ein Arm hoch. War das hierfür oder? Was? Das war aber nicht deterministisch, also einer. So, okay, dann kann man also sinnvoll hier nochmal nachfragen. Wer glaubt, dass das eine theoretische Möglichkeit ist, nach aktuellem Stand? Keiner. Ja. Also der einzelne Herr da hat zumindest an dieser Stelle hier noch recht, dort nicht mehr. Also Fakt ist, so absurd wie das aussieht, man kann keine dieser Möglichkeiten nach aktuellem Stand ausschließen. Man weiß schlicht und einfach nicht, ob SAT in L ist oder nicht. Man hält schon das hier für extrem unwahrscheinlich. Keiner glaubt, dass SAT in P ist, aber keiner kann zur Zeit beweisen, dass SAT nicht in L ist. Gut. Wo können wir weitermachen? Da. Ja, da will ich Ihnen nicht vorenthalten, das Zitat nicht aus dem Papier, wo also zum ersten Mal vermutet worden ist, dass P ungleich NP sein könnte. Man weiß es immer noch nicht. Und die Formulierung lautet: The reason for this conjecture are the usual ones. A, it is a legitimate mathematical possibility, and B, I don't know. So, ja, jetzt haben wir uns also angeguckt Abstract Nonsense zum Thema vollständige Probleme. Naja gut, und wir haben importiert ein vollständiges Problem, was wir schon kannten. Machen wir mal ein neues. Also Satz Path, also Pfadsuche in Graphen, ist Logspace vollständig für NL, also für nicht-deterministisch-logarithmischen Platz. Beweis. Naja, das wird einen jetzt verwundern, dass ich einfach so mal eben, wenn die Stunde fast vorbei ist, anfange, das zu beweisen. Nicht? Also man erinnere sich, also NP-Vollständigkeit von Satz, also von Satz, das dauert, wenn man das ernsthaft macht, irgendwie zwei Sitzungen. Ja? Naja, das muss man zeigen, einen typischerweise trivialen Teil. Nicht? Path ist in NL, naja, haben wir schon gesehen. Ne? Also das war der erste nicht-deterministische Algorithmus überhaupt, den wir gesehen haben, war ja einer für Path, wo wir einfach durch den Graphen stolpern, bis wir da sind. So. Ja. Gut, und jetzt müssen wir also zweitens zeigen, dass Path auch NL-hart ist. Dazu müssen wir ein beliebiges Problem in NL hernehmen und in Logspace auf Path reduzieren. Also sei also C in NL. Wir müssen zeigen, C ist kleiner gleich Logspace Path. So, Herr Gorin hat gezeigt, dass wir Turing-Maschinen normalisieren können. Ja, wobei normalisiert heißt, die haben, wenn sie fertig sind, also im akzeptierenden Zustand, praktisch nichts mehr auf dem Band stehen. Das heißt, es gibt nur eine akzeptierende Konfiguration. So, das sei normalisiert. Und entscheide eben unser gegebenes Problem in nicht-deterministisch-logarithmischen Platz. So, jetzt definieren wir die Reduktionsfunktion von C auf Path. Wir definieren jetzt also, was für einen gegebenen Input x, eben dass f von x ist. Das beschreiben wir nur in Tralala. Und zwar nehmen wir als f von x gerade den Konfigurationsgraphen. Nicht? Den hat Ihnen Herr Gorin ja nochmal genauer erklärt. Nicht? Der Konfigurationsgraph besteht eben aus allen Konfigurationen der Turing-Maschine in der gegebenen Platzschranke. Ja? So, die gegebene Platzschranke braucht einen Namen, also sie heißt jetzt mal G. Ja, G ist also irgendwie der Platz, den M verbraucht. Das ist eine Funktion der Größenordnung log N. Und wir nehmen jetzt also den Konfigurationsgraphen in Platz Gn, das heißt alle Konfigurationen, die höchstens Größe Gn haben, nicht? Sonst ist der Konfigurationsgraph ja kein endliches Objekt. G Größe von x natürlich. Nicht bei Eingabe x, das heißt mit x als Input in der Startkonfiguration. So, wir müssen noch zwei Punkte oder zwei Knoten in diesem Graph angeben, zwischen denen die Pfadsuche stattfinden soll. Nicht? Wir nehmen also als ersten Punkt die Startkonfiguration, wo wir also im Startzustand der Turing-Maschine sind und x auf dem Band steht und so weiter. Und als Endpunkt nehmen wir die akzeptierende Konfiguration und das war jetzt der Zweck dieser Normalisierung. Ja? Dadurch, dass wir gesagt haben, das Ding ist normalisiert, hat es nur eine einzige akzeptierende Konfiguration. Das ist die, wo also die Turing-Maschine selber im akzeptierenden Zustand ist und nichts mehr auf dem Band steht. So, nicht? Also, Platz da. So, dann müssen wir jetzt ein paar Sachen nachrechnen, nämlich, naja, wir müssen nachrechnen, dass diese Reduktionsfunktion es tut. Dazu müssen wir zwei Dinge sehen. Erstens, die verbraucht nicht zu viel Platz. So, f verbraucht Platz O von G von N. Nicht? Also, das wird Herr Gorin auch erklärt haben. Nicht? Also was macht man? Man schreibt einfach einen Zustand nach dem anderen raus. Na ja, gut, da muss man noch die Zustandsübergänge rausschreiben. Ja, das heißt, man muss also im schlimmsten Fall zwei Zustände oder zwei Konfigurationen im Speicher halten. Nicht? Eine einzelne Konfiguration verbraucht höchstens G von N. Naja, wenn ich zwei Konfigurationen drin im Speicher halten muss, dann ist es halt zweimal G von N. In jedem Fall aber höchstens linear mehr als G von N. So. Das ist nach Voraussetzung O von log n. So, das heißt also, F ist in Logspace. So. Nicht, ist also enthalten in Space U von Log n. Und das ist also ja, per Definition gleich Logspace. Ne? So. Gut. Nicht so viel also zur Effizienz von F. Und ferner ist also x in C genau dann, wenn fx in Path ist. Warum? Naja, fx x ist in C genau dann, wenn die Turing-Maschine M einen akzeptierenden Run hat auf Eingabe x. Und dieser akzeptierende Run ist aber nichts anderes als ein Pfad in diesem Konfigurationsgraphen von der Anfangskonfiguration zur akzeptierenden Konfiguration. Ja, das heißt also, es ist geradezu per Definition nicht deterministische Berechnung, nichts anderes als Pfadsuche in Graphen. Ja, nicht? Und das war's schon. Ja, jetzt können wir da unmittelbar ein paar Sachen draus schließen, nicht? Zum Beispiel. Ja, nicht hier wieder so eins dieser, eine dieser unbekannten Gleichungen, nicht? Also NL ist gleich L oder L gleich NL, genau dann, wenn ich das Pfadproblem in logarithmischen Platz lösen kann. Das ist jetzt schon wesentlich subtiler, ja, also das heißt subtiler, also das... Also da würde ich jetzt keine Wette mehr abgeben wollen, was da rauskommt. Insbesondere sind Probleme bekannt, die sehr ähnlich sind zu Path und in L liegen. Ein Beispiel ist ebenfalls Pfadsuche, allerdings nicht in gerichteten, sondern in ungerichteten Graphen. Pfadsuche in ungerichteten Graphen ist in L. Nicht? Das also hier, na, da würde ich also keine, das also anstelle der Clay-Stiftung jetzt also keine größeren Geldbeträge darauf aussetzen, zu zeigen, dass das also nicht der Fall ist. Aber es ist eben nicht bekannt. Ja, worauf wir jetzt noch los wollen, ist als letztes die Analyse des Verhältnisses von NL mit seiner Co-Klasse. Wir haben ja gesehen, dass ab P-Space aufwärts die nicht-deterministischen Platzklassen mit den deterministischen zusammenfallen. Also P-Space ist ja gleich NP-Space. Was insbesondere mit sich bringt, dass die nicht-deterministischen Klassen komplement abgeschlossen sind. Also P-Space ist dann auch gleich Co-NP-Space. Naja, einfach deswegen, weil die deterministischen Platzklassen oder alle deterministischen Klassen ja komplement abgeschlossen sind. So, das aber wie gesagt erst ab P-Space aufwärts. Das war mit Hilfe von Pfadsuche in quadratisch-logarithmischen Platz. Ja, also ich weiß, dass wenn ich was in logarithmischen Platz f hinkriege, nicht deterministisch, dass ich es dann deterministisch in Platz f Quadrat hinkriege. So, wenn ich also nur zum Beispiel polynomiellen Platz haben will, okay, nicht, wenn der Platz vorher ein Polynom p war, dann habe ich hinterher p Quadrat, das ist immer noch ein Polynom. Das klappt für logarithmischen Platz nicht. Denn es ist hier ausdrücklich direkt linear logarithmisch gemeint und Logarithmus Quadrat ist also eine höhere Klasse. Das heißt, wir wissen, nicht, NL ist enthalten in quadratisch-logarithmischen Platz, das heißt aber nicht, dass es enthalten ist in L. So, und jetzt analysieren wir nochmal ein bisschen diese Koklassen. So, jetzt einmal erstmal auf der Ebene von allgemeinem Blödsinn. Ja. So. Und wir halten fest, eine Klasse ist enthalten in ihrer Co-Klasse, Genau dann, wenn wiederum die Q-Klasse enthalten ist in C, mit anderen Worten, genau dann, wenn die beiden Klassen gleich sind. Nicht? Also sobald eine Inklusion gilt, gilt die andere auch und dann natürlich Gleichheit. Ja, Beweis. Naja, wir bemerken erstens, wenn wir zweimal eine Q-Klasse bilden, dann sind wir wieder bei der ursprünglichen Klasse. Ja? Also, nicht das hier, QC ist ja die Klasse aller Probleme, deren Komplement in C liegt. Das heißt, nochmal darauf angewendet, heißt das Q darauf angewendet, haben wir also die Klasse aller Probleme, sodass das Komplement des Komplements in C liegt. Aber das Komplement des Komplements ist ja wieder das ursprüngliche Problem. So. Also, weil das so ist, das hier zeigen wir, ja, und es reicht davon eine Implikation. Wenn ich das habe, dann wende ich denselben Satz auf die Q-Klasse an und bekomme die umgekehrte Inklusion, die umgekehrte Implikation. So, und das machen wir jetzt. So, wir nehmen also an, ein Problem D sei in QC. Das heißt, sein Komplement, also alle diejenigen Bitstrings, die nun nicht in D liegen, dieses Problem ist in C. Dann wenden wir die Voraussetzung an. C ist Teilmenge von QC, also ist nicht, also ist das Komplement von D in QC. Also ist D in C. Nicht, denn das hier heißt ja, das Komplement von diesem Ding hier ist in C und das Komplement hiervon ist aber wieder D. Ja, soweit so einfach. So, jetzt kommt also als Korollar zu, naja, verschiedenen Dingen, die wir schon bewiesen haben, ein wirklich ganz großer Satz. Der Satz von Immermann und Celepchenyi. In der Informatik leben die berühmten Leute typischerweise noch so, auch diese beiden. Das ist also bewiesen worden 1987. Die Jungs haben da den Gödel-Preis für gekriegt. Und der besagt, kurzer Satz, NL ist gleich CoNL. Ja. Nicht? Nochmal, nota bene. Nicht? Wir wissen NL, wie eben schon gesagt, nicht? NL ist in quadratisch-logarithmischen deterministischen Platz enthalten. Nicht? Das heißt aber nicht, dass es, ich kann jetzt nicht schreiben ungleich L, weil wir das ja nicht wissen, ja, aber es ist jedenfalls erstmal per Definition nicht dasselbe wie L. Ja, Beweis. Ja, der Grund, warum ich das jetzt eben in den letzten 3 Minuten noch machen kann, ist der, dass Herr Gorin das im Wesentlichen schon bewiesen hat. Ja, also das, was jetzt hier feucht an Argumentation, ist nichts, wofür man einen Gödel-Preis kriegt, sondern den Gödel-Preis kriegt man für... die Einsicht, dass Path in CoNL ist. Das hat Herr Gorin eben letztes Mal gemacht. Ja? Nicht? Das ist also dieser trickreiche Algorithmus, wo man nicht deterministisch rät, wie viele Knoten in einem Graphen in so und so vielen Schritten erreichbar sind. Ja? Das ist also ein ziemlich komplizierter Algorithmus, also von hinten durch die Brust ins Auge, aber man kann eben zeigen, dass also auch Nicht-Erreichbarkeit in Graphen in NL ist, ja, also das ist also das Komplement von Path, dass das in NL ist, mit anderen Worten, dass Path in CoNL ist. So, nicht? Das ist die eigentliche Sensation an dem. So, und wenn wir das haben, so, und ich fange jetzt mal an, hier salopper zu notieren, Path ist NL vollständig, also ich lasse deswegen Logspace weg, weil gar nichts anderes als Logspace-Reduktion an dieser Stelle in Frage kommt. Ja, wenn das so ist, und CoNL ist Logspace closed, nicht? Das ist also, oder Quatsch, nicht closed, abgeschlossen. Na, da können wir jetzt eben unser leicht technisches Lemma von vorhin anwenden. Wo steht das da oben? Wo steht denn das jetzt? Das Lemma hier. Nee, nicht das. Wo ist das denn jetzt? Nee, da habe ich das tatsächlich abgewischt. Also. Wir haben hier ein vollständiges Problem, ein NL-vollständiges Problem, das in CoNL ist. Wir können also hier folgern, nicht, siehe oben, dass NL-Teilmenge von CoNL ist. Und nach dem Lemma, das wir gerade bewiesen haben, folge ich dann daraus, dass NL gleich CoNL ist. Fertig. Nicht? Das heißt also, ja, nicht? Und das, was wir hier verwenden, ist ja eben, wie gesagt, alles nur Abstract Nonsense. Das heißt also, das Eigentliche an diesem Satz ist dieses hier. Okay, ja, wie sieht das jetzt aus? Wir haben unsere Hierarchie beisammen. Wir haben also L ist Teilmenge von NL, trivialerweise, aber wir haben gerade gesehen, wir brauchen hier keine Co-Klasse hinzuschreiben. Die Co-Klasse zu NL ist NL selber. Das liegt in P. So, hier kommen dann mal interessante Co-Klassen. Also NP und CoNP sind vermutlich nicht dasselbe. So, das liegt beides gemeinsam in P-Space. Zu P-Space gibt es im Wesentlichen keine nicht-deterministische Klasse, beziehungsweise es ist gleich der eigenen nicht-deterministischen Klasse. Das liegt in X-Time, naja, und ab da geht es im Wesentlichen nach demselben Muster weiter. So, nicht? Das heißt also, die ganze Hierarchie oder der Graph der Komplexitätsklassen ist ziemlich zusammengeschrumpft. Und, was wissen wir über diese Inklusion? Wir vermuten, dass die alle echt sind, aber keiner weiß es. Wir werden sehen, im Rahmen sogenannter Hierarchiesätze, die wir noch zeigen, dass, also es ist nicht so, als würde man gar nichts wissen. Man weiß, dass diese Inklusion hier echt ist, von L nach P-Space, und man weiß, dass diese Inklusion hier echt ist, die von P nach X-Time. Das heißt, irgendeine von diesen, nicht, also zum Beispiel auf dem Weg von hier nach da, also irgendeine dieser 4 Inklusionen hier muss echt sein. Aber man weiß nicht welche, man kann es von keiner einzigen zeigen. Ja? Und genauso eben bei den 4 Inklusionen, nee, den 3 Inklusionen, die hier zwischen P und X-Time liegen. Ja, das wäre es für heute, sind noch Fragen. Achso, jetzt bin ich irgendwie eine. Jetzt habe ich mich vertan. Jetzt bin ich eine Viertelstunde zu früh fertig. Aber ich habe auch nichts mehr. Also sind noch Fragen. Keine. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis Mittwoch. Nee, bis Freitag.